Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Birdie, der Golf-Podcast von und mit
Aziz
und mir Daniel. So, herzlich willkommen, liebe Leute, bei eurem Golf-Podcast Nummer 1. Wir sind heute, wie versprochen, mit Folge 6 für euch dabei. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Elias Moschos. Herzlich willkommen, Elia.
Vielen, vielen Dank. Hallo Daniel und sehr schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du mit an Bord bist. Erzähl uns doch mal was über dich. Wer bist du, wo kommst du her und warum bist du heute mit dabei?
Ich fange mal mit der letzten Frage an, warum ich heute mit dabei bin. Da bin ich eurer Einladung sehr, sehr gerne gefolgt, weil es ja um das Thema Mentaltraining gehen soll. Wer bin ich? Ich bin der Elias Moschos, bin mittlerweile 52 Jahre und in den letzten 15 Jahren freiberuflich in selbstständiger Tätigkeit als systemischer Coach und Fachtrainer mit den Schwerpunkten Persönlichkeit, Verhalten und Kommunikation und dem Gebiet auch Mentaltraining, was ja für euch heute relevant und interessant ist.
Genau, wir schlagen an der Stelle nämlich den Bogen und du hast es schon gesagt, Stichwort Mentaltraining. Wir sprechen über Mentaltraining im Sport heute, wie dieser Baustein Mentaltraining den Sportler unterstützen kann und werden da mal das ein oder andere ja eben etwas näher beleuchten. Deswegen herzlich willkommen in der Show und wir freuen uns, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
Ja, vielen Dank nochmal. Bin sehr gerne dabei.
Elia, wie bist du denn überhaupt zum Thema Mentaltraining gekommen? Wie war da so dein, ich sag mal, Werdegang?
Beruflich komme ich ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich. Da habe ich so manch eine Station durchlaufen, wie Odysseus Irrfahrten. Allerdings hatten meine Irrfahrten einen sehr positiven Effekt. Ich durfte sehr, sehr viele Berufe kennenlernen, einige Berufe auch richtig erlernen, durfte sehr, sehr viele Menschen kennenlernen und eine angenehme Nebenerscheinung war, dass ich sehr, sehr viele Fort- und Ausbildungen in meinen Berufen durchlaufen habe, die indirekt einen Bezug zum Mentaltraining hatten. Ja, also da ging es um Kommunikationstrainings, um Verhaltenstrainings. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen, weil ich selbst in meiner Jugend, möchte ich jetzt mal sagen, aus der heutigen Perspektive gesehen, auch sehr viel Sport betrieben habe. Da war zum einen das Fußballspielen und zum anderen das Ringen, das, was mich sehr, sehr fasziniert hat und dem ich heute immer noch sehr nahe stehe. Und irgendwann später bin ich noch zu einem chinesischen Kampfkunstsystem gekommen, genannt Wing Chun. Und überall bei diesen Sportarten, war die mentale Arbeit ausschlaggebend dafür, ob ich jetzt oder generell jeder Sportler erfolgreich bin oder nicht. Und irgendwann, nach meiner aktiven Sportlerkarriere, wurde ich DFB-Stützpunkttrainer in der Talentförderung für Torhüter. Und bei Torhütern ist es elementar, weil sie ja quasi die Einzelkämpfer in einem Mannschaftssport sind, dass sie mental extrem gefestigt und stabil sind. Ja. Von daher war es für mich das Naheliegendste, dass ich mich in diesem Bereich qualifiziere, um meinen Jungs wirklich das bestmögliche Training bieten zu können. Und dann habe ich angefangen mit Studium, Fernstudium, Fortbildungen, Ausbildungen und kann heute auf zahlreiche, wie sagt man, auf seine zahlreiche große Wissensdatenbank zurückgreifen, um meine Klienten da bestmöglich zu begleiten.
Ja, jetzt hast du gesagt, du machst ja viel mit Torhütern, wie schon gesagt, also eher so die Einzelkämpfer in diesem Mannschaftsgebilde. Und wir sprechen ja hier auch über Golf als Sport. Das heißt also, auch hier ist ja wirklich diese punktuelle Vorbereitung und dieser punktuelle mentale Aspekt sehr, sehr wichtig. Das heißt also, in dieser Zehntelsekunde oder in diesem kurzen Moment, bevor der Sportler einen Schlag oder eine Aktion ausführt, dass man sich da natürlich auch, ich sag mal, gut vorbereitet oder auf einen speziellen Wettkampf. Warum ist denn Mentaltraining überhaupt so ein elementarer Baustein heutzutage?
Nun, Mentaltraining hat eine sehr weitreichende Geschichte und Tradition. In der Antike, wenn wir uns mal an die Gladiatoren richten, selbst da war es so, dass diese Athleten damals nicht nur sehr viel Wert auf den Aufbau eines gesunden und kräftigen Körpers gelegt haben, sondern auch auf einen gesunden Geist. Ja, aber auch im Yoga oder Buddhismus wurde seit jeher mental trainiert. Wir trainieren in Anführungsstrichen ja alle unbewusst permanent mental, weil wir uns ständig Gedanken machen. Und wir können das nicht ohne weiteres abstellen, denn Gefühle erzeugen Gedanken und Gedanken erzeugen Gefühle. Und das Ziel des Mentaltrainings, insbesondere da, wo man es professionell einsetzt, ist es, Gefühle und Gedanken förderlich und zu unseren Gunsten einzusetzen. Ja, beispielsweise zur Steigerung der Leistung. Weil unser Gehirn erkennt eh keinen Unterschied, ob wir uns etwas in vivo, sprich in Wirklichkeit, sehen oder in sensu, also in unserer Vorstellung. Und diese Tatsache können wir uns jetzt zunutze machen, indem wir unter anderem die Methode der positiven Visualisierungsübungen einsetzen. Das habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, aber Mentaltraining ist schon sehr, sehr weitreichend und umfasst auch Aspekte, die man so im ersten Blick gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt sagst du, dieser positive Effekt, sich etwas vorzustellen, unterscheidet man da im Mentaltraining jetzt explizit zwischen Training und Wettkampf oder kann man diese Methoden für beide Situationen anwenden oder im Training schon für den Wettkampf üben?
Also optimal ist es, wenn man wirklich das Mentaltraining täglich einsetzt. Es spielt keine Rolle, ob im Training oder ob im Wettkampf. Denn je öfter man das tut, je gefestigter wird man, weil dadurch eine Routine entsteht. Und die Absicht eines Mentaltrainings ist es ja, in einer eventuell aufkommenden Stresssituation die Ruhe zu bewahren und sofort oder schnellstens lösungs- und handlungsfähig zu sein. Das heißt, je öfter ich mental trainiere, je schneller habe ich dann auch Zugriff auf meine Ressource, die ich dann im Wettkampf benötige.
Wie läuft denn so ein Mentaltraining oder eine Session? Du begleitest ja auch Menschen über einen längeren Zeitraum oder Sportler. Wie läuft ein Mentaltraining bei dir ab, wenn ein Klient zu dir kommt?
Also, wenn ich jemanden neu kennenlerne, ist es unabdingbar, dass wir im ersten Step einen Status quo ermitteln. Und ein Punkt, den etliche leider gar nicht auf dem Schirm haben, ist, die Klienten abzufragen, ob sie schon bei einem Arzt waren und ob es irgendwo einen Befund gibt, einen organischen. Ja, so heißt das in der Fachsprache. Denn es ist ja durchaus so, dass zum Beispiel ein Vitaminmangel die Stimmung drücken kann. Ja, wenn ein Mensch einen Vitamin B12-Mangel hat, kann das seine Stimmung drücken. Und abgesehen von Vitaminen haben auch Hormone einen großen Einfluss auf die Psyche, ne? Da gibt es ja die Hypothyreose, ne? Die Schilddrüsenunterfunktion oder die Hyperthyreose, die Schilddrüsenüberfunktion,
Okay.
die auch wieder durch den veränderten Hormonhaushalt die Psyche beeinträchtigen. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, im ersten Step wird der Status quo ermittelt und abgefragt, beim Arzt gewesen, Blutuntersuchungen gemacht, weitere Untersuchungen, gibt es organische Befunde. Wenn wir das ausgrenzen können, weil das elementar ist, dann können wir übergehen zum zweiten Step und führen den zweiten Status quo durch. Wo befinden wir uns gerade? Seelisch, psychisch, mental. Ja, bei Profisportlern habe ich da halt den Vorteil, die Jungs werden regelmäßig durchgecheckt. Da wissen wir ganz genau, dass wir diesen ersten Schritt rudimentär begleiten können oder behandeln können, weil die Info von alleine kommt. Und wir können dann direkt übergehen zum zweiten Step, sprich Status quo. Da geht es um solche Dinge wie Geduld oder Ungeduld, aufmerksam, Konzentration, entspannt, angestrengt. Da ermitteln wir, wie gesagt, diesen Status quo und sehen, wo haben wir im Moment den dringlichen Handlungsbedarf. Ja. Und dann gehen wir in die Planung. Wir planen das konkret, Step by Step, bis ins kleinste Detail durch, wenn wir beispielsweise feststellen, ich zum Beispiel bin auch so ein Geduldsgott, ja, ich gehöre zu den Menschen, die sagen, lieber Gott, gib mir Geduld, aber sofort. Ja, und meine Aufgabe ist es, wenn ich beispielsweise einkaufen gehe, mich immer an die längste Schlange zu stellen, um für mich dieses Erlebnis und dieses Gefühl zu bekommen, okay, jetzt hast du eine Minute länger gestanden. Ne? Was hast du dadurch verloren? Nix. Also das nächste Mal entspannen.
Ja.
Ja. Und so geht es dann auch mit meinen Sportlern oder Sportlerinnen vor. Wir ermitteln wirklich genau die Punkte, die im Moment eher die Leistung stören als unterstützen. Und dann arbeiten wir aus, wie wir das umwandeln können. Stärken, stärken und schwächen, wenn es denn geht, auch stärken, wenn es nicht möglich ist, weil auch das kann vorkommen. Es ist wichtig, dass uns Stärken bewusst werden, damit wir sie vermeiden können. Ne, ein Beispiel zum Beispiel aus dem Fußball ist ein Torwart. Man hat ja die Vorstellung mittlerweile, dass ein Torwart Minimum 1,90 plus mitbringen muss, an Körpergröße. Das könnte als Schwäche ausgelegt werden. Daran müssen wir gar nicht arbeiten, aber wenn wir uns jetzt Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach angucken, der bringt die 1,90 nicht mit, aber dafür bringt er andere Fähigkeiten mit denen er diese vermeintlich fehlenden Zentimeter egalisieren und ausgleichen kann. Also konzentrieren wir uns darauf, diese Stärken zu manifestieren und wenn es denn geht, auch auszubauen.
Ja, so ein elementarer Baustein, was ich rausgehört habe, eben auch, dass wir als Sportler oder auch Nicht-Sportler eben täglich uns diese kleinen Aufgaben irgendwo selber geben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dieses tägliche Arbeiten, das münzt dann irgendwann oder mündet, Entschuldigung, in Routine. Und Routine ist nicht immer negativ. Also Routine kann auch positiv sein, weil sie uns Sicherheit gibt. Ja, wir wissen halt einfach, was zu tun ist. Ja, und mit Routine können wir manchmal auch eine Demotivationsphase besser überbrücken, weil wir halt in diesem Trott sind. Und da unser Körper ja auch ein Gedächtnis hat und unser Körper auch oftmals ganz genau weiß, okay, wenn ich jetzt das Gym betrete oder wenn ich auf den Platz gehe, dann steht das an und diese Bewegung, dann ist es eher was Hilfreiches. Ja, Routine darf nur nicht langweilig werden. Aber daran kann man ja arbeiten, dadurch, dass man Trainingsprogramme variiert, ja, und sich selber auch Reize mit einbaut.
Jetzt hast du ja schon mit den unterschiedlichsten Leuten gearbeitet. Wie würdest du denn mit deiner Erfahrung definieren, ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, eher Leuten, die das jetzt hobbymäßig machen und sich vielleicht sagen, ich möchte trotzdem irgendwo den mentalen Aspekt nebenher mitbegleiten und zwischen den Profisportlern. Kann man das trotzdem auch als, ich sag mal, Hobbysportler betreiben?
Auf jeden Fall. Also Mentaltraining hat noch nie jemandem geschadet. Ja, wir profitieren davon. Es gab auch zahlreiche Studien irgendwann aus den 70ern und 80ern, die ganz klar festgestellt haben, dass mentales Training die Trainingsleistungen positiv beeinflusst. Ja, da hat man Kontrollgruppen genommen und halt getestet, wer schneidet besser ab, diejenigen, die mental trainieren oder diejenigen, die nicht mental trainieren. Und Mentaltraining ersetzt zwar kein Training, aber es unterstützt es und es ist sehr hilfreich, die eigene Leistung zu verbessern und zu optimieren. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Das ist aber auch nicht so, wir dürfen uns auch nichts vormachen, weil es gibt ja auch genug Leute, die da draußen rumturnen und behaupten, Gedanken erschaffen Realität und du musst nur positiv denken und dann funktioniert. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Denn Mentaltraining sind so die letzten 5 bis 10% maximal, die ich noch rausholen kann, um meine Leistung zu optimieren. Das sind nicht die 40, 50%. Davor kommt immer noch Disziplin, Fleiß, Beharrlichkeit. Das sind alles die Punkte, die ausschlaggebend sind. Und ob man jetzt Amateursportler ist oder Freizeitsportler oder Profisportler, unterstützend und hilfreich ist es allemal. Der große Unterschied ist, der Profisportler verdient durch die Ausübung seines Sports den Lebensunterhalt. Ne? Der Amateursportler, da ist es nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Da ärgert sich er höchstens selbst mal drüber, aber der Profisportler der hat da ganz andere Konsequenzen zu befürchten. Und aus diesem Grund ist das Mentaltraining auf dieser Ebene schon fast unabdingbar. Ja, da geht es nicht darum, dass wir, weil es auch diese Theorien gibt, ja, Scheitern gehört dazu. Ja, erzähl mal einem Torwart oder einem Golfer oder jemandem im Boxer, dass Scheitern dazugehört. Das weiß der auch, dass Scheitern und eine Niederlage dazugehört. Nur was für Konsequenzen bringt das mit? Und für solche Sportarten oder für solche Sportler ist es elementar und von höchster Wichtigkeit, dass sie sich wirklich bestmöglichst auf ihren Wettkampf vorbereiten. Dazu gehört Mentaltraining.
Ja, und gerade auch, wie du schon sagtest, das sind ja eben die letzten Prozentpunkte, die dann da noch mal den entscheidenden Ausschlag geben. Und auch gerade viele Sportler, viele Einzelsportler, da machen diese 2-3% so viel aus, ne?
Ja, das ist dann halt der Grund, warum der eine auf dem Treppchen steht und der andere nicht.
Ja.
Und das ist auch der Unterschied, ob man auf der dritten Stufe des Treppchens steht oder auf der zweiten und der ersten. Ich meine, es ist eh schon ein Riesenerfolg, wenn man überhaupt auf dem Treppchen steht, ne? Aber das ist dann so das Feintuning, was Sportler betreiben, um noch einen Ticken besser zu werden. Andrew Agassi hat ja in seiner Biografie auch gesagt, ich habe Wimbledon 10.000 Mal im Kopf gewonnen, bevor es tatsächlich passiert ist.
Ja,
Für
die Vorbereitung, das ist echt entscheidend.
die Jüngeren unter uns, Andrew Agassi ist ein ehemaliger, sehr erfolgreicher Tennisspieler. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst.
Ja, ich kenne die Zeiten noch, die
Ja.
Matches mit Pete Sampras.
Genau.
Wie unterscheidet sich denn jetzt oder wie nutzen unterschiedliche Sportlergruppen? Du hast ja gesagt, du machst viel mit Torhütern auch. Wo ist jetzt da der Unterschied, ob du gezielt mit einer Einzelperson arbeitest als Mentaltrainer oder in diesem Mannschaftsgebilde?
Also wir müssen da etwas oder wir sollten da etwas klarstellen. Auch der Einzelsportler arbeitet in einem Team. Ja? Da gibt es den Trainer und dann gibt es den Physio. Und dann gibt es vielleicht noch einen Techniktrainer. Im Fußball gibt es ja ein großes Staff da. Der Unterschied ist aber im Wettkampf. Der Golfer jetzt beispielsweise, der steht allein auf dem Platz. Der muss das richtige Eisen raussuchen. Der muss die Entfernung richtig abschätzen. Windverhältnisse, Zuschauer, die eventuell das ganze Geschehen beeinflussen, der steht alleine da. Und dann sind wir jetzt hier wieder bei der Konsequenz. Wenn ihm ein Fehler unterläuft, das kann er fast gar nicht kaschieren. Ja? Wenn wir das jetzt in Mannschaftssportarten nehmen, ob es jetzt Handball ist oder Fußball oder Eishockey, wenn einer dabei ist, der an diesem Tage keine 100% Leistung bringt, sondern 80, der hat den Luxus, dass die Mannschaft das mitträgt. Der Boxer, der Torwart, der Golfspieler, die stehen da und stehen im Fokus des Rampenlichts. Das heißt, er hat ganz andere Dinge zu bewältigen und muss mit ganz anderen Konsequenzen rechnen, wenn irgendwas schief geht. Von daher müssen wir den Fokus im Mentaltraining da schon etwas justieren und anpassen.
Wie schätzt du denn diesen mentalen Druck ein? Ich sag mal, als Einzelsportler hast du eben gesagt, wirst du ja sofort für jede deiner Handlungen und Taten entweder, sage ich mal, belohnt oder in Anführungsstrichen bestraft. Kann
Kritisiert.
dieses in der Mannschaft, sich entweder auf andere verlassen zu müssen oder eben auch als, ich sag mal, der tragische Held der Nation, dazustehen, sind das irgendwie Unterschiede, diese Drucksituation, weil dass man entweder als Einzelsportler oder in der Mannschaft natürlich auch anders für das Ergebnis verantwortlich ist?
Natürlich, natürlich. Also nochmals, wir haben im Mannschaftssport die etwas positivere Ausrichtung, dass die Leistung eines Einzelnen oder die verminderte Leistung nicht sofort auffällt. Aber das auch nicht über einen langen Zeitraum. Ja? Wenn du jetzt beispielsweise 4, 5 Spiele hintereinander weniger Leistung brichst, bist du auch wieder ein Individuum. Ja?
Mhm,
Und
natürlich.
beim Einzelkämpfer fällt das sofort auf. Da ist niemand, der jetzt vermeintlich, nehmen wir den Torwart aus dem Fußball oder aus dem Handball. Es steht in der 89. Minute 0-0. Seine Mannschaft ist total überlegen und dann flattert irgendeine Ecke in seinen Fünfer. Der Torwart geht raus, will das Ding runterpflücken. Die Konzentration geht runter, weil es auch ein vermeintlich leichter Ball ist. Und dann lässt er das Ding fallen. Der Gegner spitzelt das Ding rein, du verlierst 1-0. Da gibt es nichts mehr zu kaschieren.
Ja.
Das hat jeder gesehen. Jeder. Der Torwart natürlich als allererster. Und dann kommen sofort auch die Kommentare von den Zuschauerrängen. Dann geht es weiter am nächsten Tag. Medien und Presse. Das heißt, er muss schon eine sehr gefestigte Persönlichkeit sein, um sowas auszublenden. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, niemand von uns, niemand wird gerne kritisiert. Das finde ich ja immer so witzig in Feedback-Gesprächen, wenn man über Kritik spricht. Wir werden nicht gerne kritisiert. Die Frage, die sich stellt, ist, wie wir einen kurzen Moment danach damit umgehen. Und für diesen kurzen Moment danach trainieren wir auch mit den Profisportlern, dass sie sich sowas nicht zu Herzen nehmen, sondern das ganz, ganz nüchtern betrachten, eine Fehleranalyse durchführen. Okay, wie konnte es zu dem Fehler kommen? Was ist noch zusätzlich passiert? Was tun wir, um es das nächste Mal zu vermeiden?
Ja, also
Ansonsten
ganz.
kommst du in eine Negativspirale und das nächste Spiel, was vielleicht nicht so glücklich läuft, was vielleicht auch etwas knapper läuft, da fehlt dir die Souveränität und die Ruhe und die Gelassenheit, 100% Fokus und Konzentration aufzubringen, um Leistung zu bringen.
Ja, das ist ja auch oftmals dann der Druck, der von Mal zu Mal steigt, um
So
dann
ist es.
wiederum die Leistung abzurufen.
Genau, mir fällt da ganz spontan das Beispiel von Per Mertesacker auf, der ja auch, nachdem er seine aktive Karriere beendet hat, ich weiß nicht, ob er jetzt ein Buch geschrieben hat oder das im Interview erwähnt hat, dass ihm übel war, ja, dass er sich oftmals vor Spielen übergeben muss. Das sind reine psychosomatische Auswirkungen. Ja? Die Psyche drückt sich dann über den Körper aus. Und das erlebe ich sehr, sehr oft im Profisport. Ja, dass da diese Druckmechanismen schon massiv einwirken und alleine schon zur Erhaltung der Gesundheit. Nicht nur zur Erhaltung und Verbesserung der Leistung, aber auch zur Erhaltung der Gesundheit ist es elementar, mental zu trainieren. Wichtig ist, dass man da auch seriös mental trainiert. Denn leider Gottes gibt es auch in unserer Branche sehr, sehr viele Leute, das muss ich jetzt einfach mal so böse sagen, die nicht wissen, was sie tun. Also mit Positivdenken alleine funktioniert das nicht.
Ja. Wie ist denn für dich als Mentalcoach der Unterschied, wenn du jetzt auch mal eine Mannschaft betreust, sei es jetzt im Handball, im Fußball, wo auch immer, vor einem Spieltag, vor einem entscheidenden Spiel, gibt es da Unterschiede?
Ja, da gibt es Unterschiede. Beim Mannschaftssport haben wir andere Themen, die mehr in den Vordergrund rücken. Da geht es vielmehr darum, die soziale Interaktion, das Wir-Gefühl und die Kommunikation untereinander zu optimieren. Und vor bestimmten Spielen ist es sehr, sehr wichtig, die Mannschaft dahingehend vorzubereiten, dass sie den Fokus auf das richtet, was sie jetzt erreichen will. Viele gehen hin, das hat man bei Sprintläufern beispielsweise entdeckt, wenn ein Sprintläufer vorne im Wettkampf an einen vergangenen Sieg denkt, und das ist jetzt die böse Falle, viele denken, oh, das ist eine super Idee, sich zu motivieren. Nein, das ist fast eine Katastrophe, denn man hat wissenschaftlich festgestellt, dass in dem Moment, wo er an einen vergangenen Sieg denkt, für einen kurzen Augenblick entspannt und sich ganz leicht zurücklehnt. Und dieses Zurücklehnen kostet ihn danach die Hundertstel, wenn es über die Ziellinie geht. Das heißt, wenn wir eine Mannschaft vorbereiten, konzentrieren wir uns darauf, was wir erreichen wollen, nicht was wir in der Zukunft erreicht haben, denn die Zukunft ist vorbei. Wir sind im Hier und Jetzt und konzentrieren uns darauf, was wollen wir erreichen? Wie wollen wir dieses Spiel gestalten? Und zwar dann auch wieder konkret bis ins kleinste Detail geplant. Und was ist jeder bereit dafür zu tun?
Ja, ich wollte gerade nicht dazwischen quatschen. Gemeint war, denke ich mal, die Vergangenheitsform, nicht die Zukunft, ne?
Da hast du vollkommen recht, Daniel. Natürlich ist die Vergangenheit gemeint und nicht die Zukunft. Ich war in meinem Flow und meinem Redewall und dann habe ich mich verplappert und ich hoffe mal, das war jetzt kein freudscher Versprecher. Also sorry nochmal und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
Sei dir verziehen. Was denkst du denn über die Entwicklung des mentalen Aspektes im Sport? Wie hat sich das so in der Vergangenheit bis heute entwickelt und wie ist auch so dein Eindruck, wie wird sich das in Zukunft entwickeln?
Die Prognosen sehen relativ gut aus, obwohl natürlich niemand von uns die Gabe hat, in die Glaskugel zu schauen und da irgendwas Zuverlässiges von sich zu geben. Allerdings sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Ich habe vor kurzem noch mich mit einem Kollegen diesbezüglich ausgetauscht und das ist der Jürgen Walter, der mir dann von den Olympischen Spielen, ich weiß nicht, ob die letzten oder die vorletzten waren, berichtet hat. Da war unser deutscher Kader, ich glaube, mit zwei oder drei Sportpsychologen am Start, während die Amerikaner knapp 50 Sportpsychologen im Staff hatten, ja, also die USA. Und das zeigt dann auch, welche Gewichtung diese sportpsychologische Komponente hier bei uns in Deutschland hat und welche beispielsweise in Staaten. Wir wollen es doch gar nicht mit den Staaten vergleichen. Vielmehr geht es darum, dass uns wirklich klar und bewusst ist, dass das ein Tool ist, was jeden Sportler, ob Einzel- oder Mannschaftssport, unterstützt, sowohl im Leistungsbereich als auch im gesundheitlichen Bereich. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, aber wir sind alle sehr motiviert und bleiben alle am Ball.
Wie ist denn das? Kann sich jeder Mentalcoach nennen oder muss man da gewisse Ausbildungen machen?
Mentalcoach kann sich in der Tat jeder mehr nennen, Entschuldigung, weil dieser Begriff nicht geschützt ist. Das ist in der Tat eine sehr ungünstige Situation, ebenso wie der Begriff Coach oder Fitnesstrainer. Das kann ja auch jeder von sich behaupten. Wenn jetzt Sportler oder Vereine sich allerdings für so eine Person interessieren, da gebe ich sehr, sehr gerne den Tipp mit. Lassen Sie sich bitte Referenzen vorweisen. Lassen Sie sich bitte auch irgendwelche Studien oder Fortbildungen in dem Bereich vorweisen. Und ganz, ganz wichtig ist, laden Sie so eine Person auch einmal zu einem persönlichen Gespräch ein und bohren Sie ruhig nach, fragen Sie ruhig nach, denn dieser persönliche Kontakt und die persönliche Wirkung, die ein Mentaltrainer in dem Moment auch von sich gibt, ist auch schon sehr aussagekräftig. Da darf sich jeder auch auf sein Gefühl verlassen, der sich für die Zusammenarbeit mit einem Sportmentalcoach oder mit einem Sportpsychologen oder sportpsychologischen Experten interessiert. Also die Devise lautet, ruhig Referenzen vorzeigen lassen, ruhig zum Gespräch bitten, nachfragen, nachhaken, auch wenn Dinge unklar sind. Denn jeder, der da seriös arbeitet, wird das eher begrüßen, weil er dadurch seine fachliche Expertise vorweisen kann.
Ja, genauso wie in jedem Bewerbungsgespräch, ne? Die Unternehmen wollen natürlich auch ja, ein Stück weit Sicherheit haben, dass sie da mit dem
Genauso,
richtigen
natürlich.
Mann arbeiten oder der richtigen Frau.
Genauso. Genau, natürlich, natürlich. Da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele auch aus der Praxis, die zeigen, es gibt die sogenannten Marketing-Experten, die sind super in ihrer eigenen Vermarktung und leider hapert es oft dann an der fachlichen Expertise. Da gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die fachlich sehr, sehr gut sind, sich aber nicht so gut vermarkten können. Und es gibt natürlich auch die andere Ebene, sehr gute Vermarktung, sehr gute Fachkenntnisse oder aber auch schlechte Vermarktung und schlechte Fachkenntnisse. Das heißt, man kommt nicht drum herum, so einen Menschen zum Gespräch zu bitten und dann einfach mit Fragen zu bombardieren, sich dann auch persönlich auf so ein Gespräch vorzubereiten und auch auszuarbeiten, was ist denn jetzt für uns relevant? Was ist für uns wichtig? Was wollen wir denn durch die Zusammenarbeit mit einem Sportmentalcoach oder mit einem Sportpsychologen erreichen? Was ist denn unser Ziel?
Ja, sehr, sehr gut. Ilia,
Ja.
magst du unseren Zuhörern nochmal 2 bis 3 Tipps mit an die Hand geben, gerade vielleicht für die Golfer hier unter unseren Zuhörern? Wir sind ja auch schließlich ein Golf-Podcast, die aber ja auch sicher andere Sportler anwenden können, gerade wenn es darum geht, kurzfristig den einen oder anderen Erfolg zu erzielen.
Ja, Kurzfristig ist schon immer die Stolperfalle. Kurzfristig ist schon eine riesengroße Herausforderung. Es gibt natürlich Dinge, die man anwenden kann für den kurzen Erfolg. Wenn man langfristig wirklich erfolgreich damit arbeiten will, dann kommt man nicht drum herum, genauso wie bei der physischen Arbeit, beim körperlichen Training, das Ganze aufzubauen. Ernährung ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und
Ja, du hattest ja auch zum Beginn angesprochen, Thema B12, Vitamine etc.
Ernährung ist ein ganz wichtiger Faktor, dann das Schlafverhalten ist ein ganz wichtiger Faktor und ein Geheimtipp, etwas, was wir immer bei uns haben und was wir leider Gottes so selten bewusst einsetzen, ist unser Atem. Also Atemtechniken sind in der Tat etwas, was man relativ leicht erlernen kann und relativ schnell auch mit einbauen kann. Denn es ist ja so, die meisten Menschen atmen ja eher flach und unbewusst, was natürlich dem schnelllebigen und teilweise auch stressigen Lebensstil geschuldet ist. Und die Art und Weise, wie wir ein- und ausatmen, beeinflusst aber entscheidend unsere Leistungsfähigkeit und unsere Gesundheit. Das haben so zahlreiche Studien gezeigt, dass gesundes Atmen das Herz-Kreislauf-System unterstützt und auch stärkt. Ja, und der große Vorteil dieser Mentaltechnik ist, wir müssen atmen, ja, unsere Atmung ist lebensnotwendig und wir haben sie immer dabei. Ne, Atmung kann aktivierend eingesetzt werden oder beruhigend eingesetzt werden. Das ist also der goldene Tipp, weil das Atmen an sich ist nichts, was wir erlernen müssen von Grund auf, sondern da geht es ums Verfeinern. Und wir haben es immer bei uns. Das ist also die erste Technik. Eine weitere Technik ist das sogenannte Visualisieren. Da wird ja sehr oft von gesprochen, wobei das Visualisieren auch einige Stolperfallen mit sich bringt. Denn gehen wir erstmal auf die Wirksamkeit. Es gibt dieses sogenannte Erinnern an die Zukunft. Unser Gehirn macht keinen Unterschied zwischen realem und mentalem Training. Also ob wir jetzt wirklich etwas sehen oder ob wir uns das vorstellen, das ist für unser Gehirn kein Unterschied. Und es gibt diesen sogenannten Carpenter-Effekt, der erklärt wunderbar, was beim idiomotorischen Training, also beim Visualisieren, passiert. Schon alleine die Vorstellung von Bewegungen, beziehungsweise das Visualisieren von Anspannen und Entspannen von bestimmten Muskeln über Spiegelneuronen führt zu nachweisbaren muskulären Reaktionen. Ja? Und was man dabei beachten sollte, wenn man das anwendet, das Visualisieren ist, je realitätsnäher, desto wirkungsvoller. Das heißt, umso mehr Wahrnehmungskanäle ich mit einbaue, ja, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, desto erfolgreicher und desto tiefgreifender auch diese Mentaltechnik. Jetzt müssen wir aber auch darauf achten, wenn wir visualisieren, dass wir auch das Kontrastieren damit einbauen. Das ist etwas, was viele oftmals übersehen. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Golf. Du stehst ja nie alleine auf dem Platz. Und du kannst dich auch nie zu 100% aufs Wetter verlassen. Das heißt, du hast einmal Zuschauer, die störend sein könnten und auch das Wetter, was eventuell umschlägt und dich vor eine Herausforderung stellt. Und wenn wir in der Visualisierungstechnik sind, dürfen wir genau diese Stolperfallen mit einbauen. Das heißt, was passiert, wenn? Ich baue mir dann sogenannte Wenn-Dann-Pläne mit ein, um adäquate Lösungsstrategien auszuarbeiten. Welche Schwierigkeiten können eintreten und welche Reaktion zeige ich als Sportler, um daraus resultierend wieder eine Aktion zu gestalten? Und auch hier gilt, je realitätsnaher, desto wirkungsvoller. Ja, ich nenne das immer die Unvorhersehbarkeit trainieren, um im Wettkampf bestens präpariert zu sein. Ja, da gibt es einen schönen Spruch aus dem buddhistischen oder aus dem Kampfkunstbereich, aus der Shaolin-Geschichte. Die Buddhisten trainieren ja auch in der Regel sehr viele Kampfkunsttechniken, obwohl sie ja sehr friedlich in der Regel unterwegs sind. Und darauf angesprochen, sagte dann ein Mönch: Ich bin lieber der Krieger im Garten als der Gärtner im Krieg. Und dadurch, dass wir Visualisierungen und das Kontrastieren kombinieren, sind wir der Krieger im Garten. Das heißt, wir sind bestens auf alles vorbereitet. Wenn nichts schief geht, ist alles wunderbar. Aber sollte wirklich was schief gehen, kann ich darauf reagieren. Und das verleiht natürlich jemandem Sicherheit. Sicherheit verleiht Souveränität und das dann zu einer gewissen Lockerheit beiträgt.
Super.
Gerne. Okay. Gibt es Besonderheiten, die ihr aus dem Golfsport bewältigen müsst hier und da?
Ja, da sind natürlich die ein oder anderen Situationen, gerade so als Hobbyspieler, der dann vor gewissen Situationen, ich sage jetzt mal einem Sandhindernis oder einem Wasserhindernis, Angst hat. Und dann, wo so diese typischen Abläufe dann durch den Kopf gehen, wo es dann heißt, hoffentlich schlage ich jetzt nicht in Sand, weil das vielleicht nicht gerade meine Stärke ist. Oder die kurzen Schläge, wenn man kurz vorm Loch liegt, die letzten 30, 40 Zentimeter, wo man dann eigentlich schon so ein Stück weit mit der Situation abgeschlossen hat und gesagt hat, ah, den mache ich ja im Vorbeigehen ins Loch. Ja, wo es dann aber vielleicht nochmal drauf ankommt, wirklich diese 2, 3% an Konzentration nachzulegen.
Ja, das erinnert mich oftmals an so Situationen von Torhütern, die dann vermeintlich leichte Bälle fallen lassen, woraus dann entweder gefährliche Situationen resultieren oder sogar Tore. Das ist in der Tat eine riesengroße Herausforderung, da seinen Fokus und seine Konzentration bei 100% beizubehalten, bei diesen vermeintlich leichten Bällen. Ne? Denn ein Ball ist erst dann leicht, wenn er versenkt ist.
Ja,
Dann ist er
genau.
leicht. Aber bis er da in dieses Loch fällt, brauchen wir 100% Aufmerksamkeit und Konzentration. Und dann ist es gut, wenn wir uns in dem Moment darauf besinnen, ja, ich habe lange dafür trainiert und ich bin bestens vorbereitet und mein Fokus liegt jetzt auf 100% diesen Ball hier zu versenken. Dann zur Kommunikation. Angst, dass der Ball in den See fällt oder in den Sand hauen. Ja, ich will nicht in den Sand hauen. Da ist es enorm wichtig, dieses Wort nicht zu egalisieren. Ich komme jetzt mal mit einem Klassiker aus dem Bereich des Mentaltrainings. Stell dir gerade mal nicht einen rosa Elefanten vor. Was stellst du dir gerade vor?
Genau das.
Ja, das ist genau der Klassiker, weil unser Unterbewusstsein kann das Wort nicht so schnell verpacken und verbauen. Ja, das können wir dann in dem Moment wegixen, weil es das nicht gibt. Das heißt, ich möchte mich dann darauf konzentrieren, was will ich erreichen, nicht was will ich vermeiden. Ja, das ist ja bestimmt auch so eine Situation, wie wenn du einen Ball über einen kleinen Teich schlagen sollst, ne? Hoffentlich fällt er bloß nicht ins Wasser.
Genau, da sind
Die
wir beim Punkt.
Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er ins Wasser fällt, ne? Und wenn wir das positiv umformulieren, können wir vorher schon auf dem Gang dahin uns schon mit dem Gedanken beschäftigen. Ich habe jahrelang dafür trainiert, um jetzt ganz genau zu wissen, wie ich den Ball schlagen muss, damit er drüben ankommt.
Okay, das
Das
heißt
ist ein ganz.
also das Ziel vor Augen und nicht, sage ich mal, dieses Problem oder die Hürde in den Kopf setzen.
Genau. Und da macht es natürlich auch sehr viel Sinn, wenn ich schon weiß, dass ich vor einer gewissen Situation Angst habe, diese Situation im Training exakt zu trainieren, und zwar so oft, bis es klappt.
Ja.
Und wenn es klappt, dann weitermachen, so dass es dann immer klappt. Das ist im Prinzip die beste Vorbereitung für einen Wettkampf.
Okay,
Ja.
super. Ein Punkt zum Abschluss möchte ich nochmal von dir ja, mit an die Hand bekommen, auch für unsere Zuhörer.
Gerne.
Jetzt gehe ich als Golfer vor einem Turnier an den ersten Abschlag, ans erste Loch. Stehe da und stelle mir vor, wie der Ball fliegt, wie ich den Schlag ausübe. Und sehr, sehr viele werden die Situation kennen, dass man dann doch nochmal so ein bisschen Nervosität hat. Die Hände fangen so ein bisschen an zu zittern. Es geht vielleicht doch der ein oder andere negative Gedanke durch den Kopf. Gibt es etwas Kurzfristiges, womit man diese Nervosität kann ja auch was Gutes sein, ein Stück weit reduzieren kann?
Ja, da bin ich wieder bei unserer Wunderwaffe Atmen. Wir können uns durch das Atmen beruhigen und wir können uns durch das Atmen aber auch aktivieren, je nachdem, welche Technik wir einsetzen. Ja? Aber auch das will geübt werden. Das heißt, wenn du jetzt zum allerersten Mal auf den Platz gehst und du fängst kurz davor mit einer Atemtechnik an, kann es sein, dass es sofort sehr schnell funktioniert. Es kann aber auch sein, dass es ein bisschen dauert und dann ist es schon zu spät. Hier würde ich dir einen ganz anderen Tipp geben. Trainiere genau die Situation. Jeden Tag trainiere genau die Situation. Geh auf den Platz, tu so, als ob das jetzt genau der Wettkampftag ist, ja. Schau, ob Nervosität aufkommt. Vorbeugend kannst du dazu parallel auch Atemtechniken ausführen und dann trainiere genau die Situation, wie du da stehst, den Ball hinlegst, das richtige Eisen rausnimmst und den Ball drüber zimmerst. Weil diese Routine verleiht dir verdammt viel Sicherheit. Also wenn die Zeit es noch erlaubt, würde ich dir einen kurzen Ausschnitt dessen geben, wie ich Torhüter da trainiere.
Ja, gerne.
Okay, also bei den Jungs, die jetzt auch schon lange dabei sind, vor wirklich wichtigen Spielen, beispielsweise der Tabellenführer kommt. Wir setzen uns hin. Die Session beginnt damit, dass wir uns entspannen, auch durch Muskelübungen, autogenes Training kann man da machen, progressive Muskelrelaktion. Ich arbeite am liebsten mit dem Atmen, Atemtechniken. Und dann fangen wir an, ab dem Moment, ab dem der Spieler aus seinem Auto steigt und auf den Weg in die Kabine geht. Und wir gehen jeden Schritt durch mental. Ja? Und er beschreibt mir das. Ich steige aus dem Auto, gehe schräg links, Eingangstür, gehe rein, komme in die Kabine, begrüße meine Buddies, begrüße den Trainer, lege meine Tasche ab, alles mit geschlossenen Augen, alles in einem entspannten Zustand. Und dann gehen wir Schritt für Schritt für Schritt alles durch, was er macht. Ja? Die Aktivierung in der Kabine, das leichte Dehnprogramm, dann rausgehen, auf den Platz, Aufwärmübungen und dann aber auch detailliert jede Übung, die er macht. Ich mache zuerst die Übung, dann mache ich die Übung, dann mache ich die Übung, dann bin ich nach 30 bis 45 Minuten fertig, dann gehe ich in die Kabine, trockne mich ab, ziehe mich um, gehe dann auf den Platz, stehe dann auf dem Platz. Ja? Das geht dann so circa eine Stunde, diese Vorbereitung.
Also auch wirklich jeden Schritt ganz detailliert bis ins Kleinste
Bis ins
durchzuplanen.
kleinste Detail, je konkreter es geht, desto größer auch die Wirkung. Und dann gehen die Jungs raus und erleben quasi genau das, was sie sich vorher vorgestellt haben. Und je öfter man das macht, das wird dann ein Selbstläufer. Na, unterwegs motivieren sie sich noch mit ihrer Lieblingsmusik. Musik ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, es gab mal einen griechischen Philosophen, leider habe ich jetzt den Namen nicht parat, der mal gesagt hat, nichts dringt so tief in die Seele wie Musik. Und das ist ein sehr schönes Motivationsinstrument, aber auch ein sehr schönes Entspannungsinstrument. Ja? Zusammengefasst, je konkreter die Vorstellung, je detaillierter die Ausarbeitung, desto besser die Wahrscheinlichkeit oder desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in einer Wettkampfsituation darauf zurückgreifen kannst und mit einer gewissen Grundnervosität, aber doch überwiegenden Aufmerksamkeit und Konzentration auf den Platz gehst.
Super, finde ich ein sehr, sehr gutes Abschlusswort. Ja, Ilia, wir
Gerne.
sind schon an der, ja, am Ende unserer Folge angekommen. Vielen, vielen
Ja.
Dank für deine Zeit.
Ich danke euch für die Einladung.
Wer da noch mal Interesse hat, etwas tiefer einzusteigen, der darf sich gerne bei dir melden, oder?
Selbstverständlich. Ich
Ja.
freue mich über jeden Anruf.
Ja, ich werde auch noch mal bei uns in den Shownotes natürlich deine Daten, deine Homepage hinterlassen, sodass jeder, der möchte, natürlich da auch gerne nochmal Kontakt aufnehmen darf. Ja,
Vielen
vielen, vielen
Dank,
Dank.
vielen Dank.
Sehr, sehr spannende Themen heute, die wir gehört haben. Super Einblicke ins Mentaltraining und ich freue mich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne und noch einen ganz lieben Gruß an alle Mamis der Welt, denn heute ist Muttertag.
Also, macht's gut. Ciao, ciao.
Danke, tschüss.